Arbeit trifft Gesundheit, der arbeitsmedizinische Podcast mit Susanne und Lukas. Heute aus unserer Miniserie Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz, die Selbstfürsorge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für Beschäftigte, Unternehmen, Ärztinnen und Ärzte und alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren. Heute mit unserer 5. Folge unserer Miniserie Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz, die wir für die Woche der seelischen Gesundheit 2024 aufnehmen. Die findet aktuell statt. Wir nehmen also gewissermaßen praktisch fast live auf. Wir, das bin ich, Lukas, und wie immer habe ich eine Expertin aus dem Fach Arbeitsmedizin mit dabei heute. Susanne, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Lukas, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, wir haben in den letzten beiden Folgen uns damit befasst, was Organisationen bzw. Unternehmen für die seelische Gesundheit ihrer Beschäftigten tun können, welche Rolle dabei die Unternehmenskultur spielt. Heute gehen wir der Frage nach, was denn auch jeder einzelne Beschäftigte für die eigene Psyche tun kann und vielleicht auch, was er tun sollte. Susanne, fangen wir doch gleich genau mit dieser Frage an. Warum sollten Menschen bei ihrer Arbeit im Unternehmen die eigene körperliche und seelische Gesundheit aktiv im Blick behalten?
Dafür gibt es aus meiner Sicht, Lukas, mehrere Gründe. Zunächst mal lässt sich die eigene Gesundheit ja nicht aufteilen in einen privaten und einen beruflichen Anteil. Sie gilt sicher sehr vielen Menschen als das höchste Gut. Das soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe ermöglicht. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Mhm. Ja, und immer mehr Menschen fördern ja auch in ihrer Freizeit wie selbstverständlich schon ihre eigene Gesundheit. Mhm. Es wäre doch völlig absurd, wenn ich ausgerechnet am Arbeitsplatz, wo ich einen wesentlichen Teil meiner Lebenszeit verbringe, dieses bewusste Verhalten dann einstelle, oder?
Total.
Dennoch scheint es aber eben auf einer anderen Seite tatsächlich diesen Irrglauben zu geben, dass für Gesundheit am Arbeitsplatz ausschließlich das Unternehmen selbst zuständig ist. Dies kann oft mit der Wahrnehmung zusammenhängen, dass Führungskräfte Entscheidungen über Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastung und betriebliche Gesundheitsmaßnahmen treffen. Diese Fehlwahrnehmung kann zu Passivität führen, wenn es darum geht, eigene Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen am Arbeitsplatz oder zu einer mangelnden Beteiligung an den angebotenen betrieblichen Präventionsprogrammen, siehe betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen zum Beispiel. Mhm. Ja, es gibt tatsächlich solche Untersuchungen, die darauf hinweisen. Ja, aber es gibt auch andere Untersuchungen, die jetzt schon betonen, dass es ein wachsendes Bewusstsein dafür zu geben scheint, dass Gesundheit im Unternehmen eine geteilte Verantwortung ist. Ja, während die Unternehmensleitung Rahmenbedingungen und Präventionsprogramme beispielsweise und sicher ein gesundes Arbeitsumfeld bereitstellen soll, liegt ein Teil der Verantwortung auch bei den Beschäftigten selbst. Ja, und diese Studien unterstreichen die Bedeutung eines individuellen Gesundheitsbewusstseins und die aktive Beteiligung der Beschäftigten an den angebotenen Gesundheitsinitiativen.
Ja, na klar, die Eigenverantwortung. In der letzten Folge hast du auch darüber gesprochen, welche konkreten Belastungsfaktoren sich auf die psychische Gesundheit auswirken können und wie Arbeit und Arbeitsumgebung konkret gestaltet werden können. Wir haben festgestellt, dass eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit möglichst objektiv die Merkmale berücksichtigen soll, die sich auf die psychische Gesundheit im Team auswirken können. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Auswirkungen nicht für alle in einem Team gleich sind. Wie kann denn der einzelne Beschäftigte lernen, mit Anforderungen umzugehen? Also sozusagen individuell mit Anforderungen umzugehen?
Da erscheint mir zunächst erstmal wichtig, dass jeder Einzelne ein Bewusstsein dafür entwickeln sollte, dass bestimmte Situationen oder bestimmte Anforderungen etwas mit einem selbst machen. Also Selbstbeobachtung. Wenn du so willst, ja, eine Selbstbeobachtung anzustellen, sich das eigene Verhalten und natürlich auch das eigene Befinden zu reflektieren. Ja, ich könnte mich entscheiden, mal ein paar Arbeitstage hintereinander genau zu registrieren, wie ich mich in bestimmten Arbeitssituationen, die immer wiederkehren, fühle, was meine Gefühle mit mir machen und wie ich auch selber mit diesen Gefühlen umgehe. Also quasi einfach mal ein, wenn du so willst, Selbstbeobachtungstagebuch führen, für ein paar Tage. Ja, vielleicht fallen mir an dieser Stelle schon bestimmte Muster auf. Zum Beispiel stelle ich fest, dass es mich regelmäßig stresst, dass ich für die Erledigung meiner Aufgaben aus verschiedenen Richtungen unterschiedliche Erwartungen genannt bekomme oder es irritiert mich, dass die Zuständigkeiten für Projekte nicht klar sind oder womöglich muss ich meine einzelnen Arbeitsergebnisse sogar mehrfach bearbeiten, weil die Zuständigkeiten oder Erwartungen jeweils anders sind. Und dann zu wissen, wie ich hier aus diesem Dilemma komme, indem ich zum Beispiel die richtigen Ansprechpartnerinnen finde und konkret darauf anspreche, indem ich sicher bin, zielführend auch meine eigenen Erwartungen zu platzieren und zu wissen, wie ich mir beispielsweise auch Unterstützung holen kann, das nennt man die Fähigkeit der instrumentellen Kompetenz.
Instrumentelle Stresskompetenz?
Ja.
Ja, das klang jetzt auch schon so an. Das heißt ja, ich muss auch wissen, ich muss erkennen können, wann ich für eine neue Aufgabe neue Skills brauche, neue Fähigkeiten, oder?
Ja, genau. Die instrumentelle Stresskompetenz bezieht sich genau auf diese Fähigkeit. Äußere Einflussfaktoren, die mich stressen, sogenannte Stressoren, zu managen und die eigene Arbeitsweise optimieren zu können. Dazu gehören weiterhin auch solche Techniken wie beispielsweise Zeitmanagement oder die Priorisierung und das Setzen realistischer Ziele. Und mit diesen Fähigkeiten können Menschen ihre Arbeitslast besser strukturieren und im Idealfall Überforderung vermeiden. Neben dem Erwerb von Sach- und Fachkompetenzen, ne, das ist das, was du eben mit diesen Skills meinst, wenn mir Informationen beispielsweise fehlen oder wie ich eine Aufgabe erledigen kann, kommt meiner Meinung nach dem Klären der eigenen Ziele eine besondere Bedeutung zu. Und es geht nicht nur um das Klären der eigenen Ziele, sondern eben auch darum, sich einen Plan machen zu können und den auch verfolgen zu können, wie ich diese Ziele erreichen kann und was ich weiterhin neben Sach- und Fachkompetenz noch brauche. Eben, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, beispielsweise soziale Unterstützung. Also, hier geht es darum, auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für bestimmte Fragestellungen zu finden. Oder eben auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man einfach gute Pausenzeiten verbringen kann, um eben auch sozusagen Erlebtes besser verarbeiten zu können, den Stresslevel wieder ein bisschen abzusenken. Ja. Und solch ein unterstützendes soziales Netzwerk, das sich ja durchaus auch im Arbeitsumfeld bilden kann, ne, das muss man proaktiv auch erstmal aufbauen und dann selbstverständlich auch pflegen.
Also sowohl Fachkompetenz als auch Selbstkompetenz würde ich es jetzt mal nennen. Ja, ich verstehe. Wenn aber nun nicht die äußeren Stressoren eine Rolle spielen, also über die wir ja schon ausgiebig gesprochen haben, sondern jetzt, sagen wir mal, mein innerer eigener Antrieb, mein eigener Perfektionismus dazu führt, dass ich nie fertig werde und mich das stresst, wie gehe ich damit um?
Das ist ein gutes Beispiel und ich glaube, das wird vielen auch nicht ganz unbekannt sein, ja? Und die finden sich hier womöglich auch wieder. Nun, aus meiner Sicht ist es hier zunächst erst einmal wichtig zu erkennen, wer man ist, ja? Und das ist so ein, wie so ein, um beim Beispiel zu bleiben, Perfektionismus wie so eine innere Stimme. Man nennt das auch Imperativ oder innerer Antreiber, der dir immer wieder zuruft, sei perfekt, ja? Diese inneren Antreiber, die gehören zu den sogenannten stressverschärfenden Gedanken. Es gibt da im Übrigen noch andere innere Antreiber, die tragen solche Überschriften wie sei bloß immer sehr vorsichtig, sei immer stark, sei immer der Stärkste, sei immer stärker als alle andere, mach alles alleine, sei immer beliebt oder eben auch ich kann das nicht. Also, ich würde an dieser Stelle empfehlen, weil das echt auch ein interessantes Kapitel ist, ja, wer da mehr dazu erfahren will, kann ich persönlich das Buch von Kaluza empfehlen, Gelassen und sicher im Stress. Hier bietet der Autor auch Checklisten an, um für sich mal herauszuarbeiten. Kenne ich meine inneren Antreiber und wie kann ich die denn nennen?
Und wenn ihr euch auch für dieses Buch interessiert, dann schaut doch einfach in unsere Shownotes. Okay, aber wie gehe ich denn mit diesem inneren Antreiber denn um?
Menschen, die solche inneren Stressverstärker oder innere Antreiber kennen, die können zunächst niederschwellig erst einmal versuchen, sogenannte förderliche Einstellungen zu entwickeln. Wenn du so willst, Merksätze, ja, die es mir im Arbeits- und Lebensalltag einfach leichter machen können, jedes Mal, wenn meine stressverschärfenden Gedanken, Beispiel von oben, sei perfekt, zu laut werden und mich eben sozusagen ausbremsen. Gegen Perfektionismus helfen womöglich solche Sätze wie: Auch ich darf mal Fehler machen. Oder auch: Ich unterscheide sehr gut zwischen wichtig und unwichtig. Im Übrigen nennt man das, dieses Lernen mit solchen beispielsweise inneren Stressverstärkern umzugehen, das ist den Erwerb einer mentalen Stresskompetenz.
Mentale Stresskompetenz. Ist gemerkt. Susanne, jetzt wird's ein bisschen persönlich. Sag mal, kennst du selber auch solche Stressverstärker, mit denen du umgehen musst?
Ja, schon klar. Jetzt möchtest du natürlich auch mal wissen, wie mir es so geht, ne?
Ja, na klar.
Ja. Also ja, ich habe durchaus auch solche inneren Schweinehunde und Stressverstärker, ne? Zum Beispiel neige ich dazu, Unangenehmes oder Unbequemes oder besonders Schwieriges, solange es geht, eben vor mir herzuschieben, ja? Ich persönlich habe deshalb auf meinem Arbeitsplatz einen kleinen Aufsteller platziert mit dem persönlichen Merksatz Eat the Frog. Ist ein lustiger Frosch,
ja,
drauf.
Ja, ich sehe ihn auch direkt hier.
Ja, also sinngemäß: Schluck die Kröte.
Ja.
Tatsächlich geht es mir schnell besser, wenn ich mich einfach danach oder da reinfüge und die besondere Herausforderung annehme und bewältige, und dann ist es vom Tisch.
Jetzt ist das sicherlich nicht schon die finale Lösung, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in dem einen oder anderen Fall der Merksatz nicht reicht, also nicht ausreicht. Ja, wie mache ich dann weiter?
Ja, das ist durchaus vorstellbar. Ich glaube, ich habe schon mal an anderer Stelle die Lektüre von Friedemann Schulz von Thun.
Genau, in unserer letzten Folge.
Ja, erwähnt. Hier setzt er sich auch damit auseinander, wie man sich selbst mit den eigenen Stressverstärkern auseinandersetzen kann, um für sich herauszufinden, was das Gute an ihnen sein kann. Ja, was kann ich denn auch Positives mit meinen inneren Stressverstärkern zum Beispiel erleben? Aber eben auch, wann sind sie mir wie eventuell in meiner Entwicklung im Wege? Ja, wenn die Probleme überwiegen, sollte man sich dann überlegen, sich eine weiterführende Unterstützung zu holen. Zunächst zum Beispiel in einem guten Stressbewältigungskurs.
Okay, also ich kann dem aktiv entgegenwirken, dass ich vielleicht ein zu hohes Stressempfinden habe, aber vielleicht, ich denke, jeder kennt das von uns, dass es mal so ist, also ein bisschen stressiger, mal ein bisschen weniger stressig. Irgendwann habe ich vielleicht das Gefühl, einfach gestresst zu sein. Wie kann ich denn dann damit umgehen?
Ja, hier gibt es eben auch weitere Möglichkeiten, Selbstfürsorge zu übernehmen, das ist ja im Übrigen auch ein sehr schönes Wort, ne? Indem ich eine bewusste und gesunde Lebensweise gestalte, ne? Das nennt man regenerative Stresskompetenz. Mhm. Dazu gehört neben ausreichend Schlaf und gesunder Ernährung eben insbesondere auch Sport und Bewegung, die eben den Abbau von Stresshormonen nachweislich fördern. Dazu muss man nicht gleich einen Leistungssport betreiben, sondern sich jeden Tag vielleicht ein paar Schritte mehr vornehmen, bewusst genießen, sich bewegen, straff spazieren gehen. Und daneben kann natürlich auch das Erlernen von Entspannungstechniken zum Beispiel auch Yoga für die eigene Gesundheit sehr förderlich sein. Auch hier gibt es ja Untersuchungsergebnisse, die den positiven Effekt auch auf das seelische Wohlbefinden bestätigen. Daneben sind natürlich solche Gruppenkurse gut geeignet, den eigenen Horizont zu erweitern und jetzt geht's nochmal in Richtung soziale Netzwerke, womöglich auch neue Kontakte zu knüpfen und aufzubauen oder auszubauen. Also regenerative Stresskompetenz ist die Fähigkeit, auch in stressigen Phasen schnell wieder Energie zu tanken. Ja, und da geht es außerdem auch darum, Pausen aktiv zu gestalten, sodass ich zur Ruhe kommen kann, sich zu erholen und eben auch langfristig wieder Kraft zu schöpfen. Das macht eben auch in der Freizeitgestaltung nicht Halt. Ja, auch hier sollten Menschen schauen, dass sie sich nicht einer Überlastung aussetzen. Und das Gleiche gilt natürlich eben auch für die Urlaubsgestaltung.
Susanne, über all das, was wir heute sprechen, kann man vielleicht so einen Begriff drüber legen wie Gesundheitskompetenz. Also die Fähigkeit des Einzelnen, die persönlichen Bedarfe zu erkennen und entsprechende Informationen und Unterstützung zu finden, die mir helfen.
Ja, das kann man so zusammenfassen.
Wie ausgeprägt ist denn diese Gesundheitskompetenz bei uns Beschäftigten, bei uns arbeitenden Menschen?
Ist ja gut, dass ich mich vorbereitet habe. Ne? Tatsächlich gibt es eine Studie, die durch das Bundesgesundheitsministerium gefördert wird und die sich die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung genau anschaut. Erschreckenderweise nehmen danach fast 60% der Befragten ihre Gesundheitskompetenz nur als eingeschränkt oder unzureichend wahr. Und hier wird als wesentlicher Grund angegeben, dass oft die Orientierung in den vielfachen und widersprüchlich erlebten Informationsquellen schwerfällt. Also 60% der Menschen sagen, ich habe keine gute Gesundheitskompetenz, ihnen fehlt, ums abzukürzen, das Wissen, wie sie die eigenen Bedarfe identifizieren können und was genau sie an Maßnahmen wählen können.
Ja, vielleicht kann ja genau unser Podcast Arbeit trifft Gesundheit dazu beitragen, eine bessere Orientierung zu bekommen.
Das wäre sehr zu wünschen.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Susanne. Können denn Unternehmen auch was dafür tun, dass jeder Einzelne seine Stressbewältigungskompetenzen entwickeln kann?
Ja, das können sie. Und du erinnerst dich, das ist auch Teil einer guten Unternehmenskultur. Auf der einen Seite haben wir wieder arbeitsorganisatorische Maßnahmen, wie beispielsweise das Einrichten störungsfreier Zeiten und die Sicherstellen von Pausenzeiten. Ja, das sind jetzt nur Beispiele. Wir hatten das ja in einer anderen Folge. Hier kann man vielleicht noch der Vollständigkeit halber sagen, dass es sogar auch jetzt schon Unternehmen gibt, die bieten Entspannungsräume an, ne, in dem Mitarbeitende während des Arbeitstages regenerieren können. Unternehmen können weiter Schulungen anbieten, die sich mit den Themen Achtsamkeit oder Resilienz beschäftigen. Oder sie können eben Beratungen, Gesundheits- oder Stressberatungen anbieten. Mentale Entlastung, du erinnerst dich nochmal, innere Stressverstärker, ne?
Ja.
Kann auch durch eine offene Feedback-Kultur gefördert werden. Auch das hatten wir in der Folge zu organisationalen Maßnahmen. Ja, indem Mitarbeitende ermutigt werden, Herausforderungen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Hier würde auch das Thema Mitarbeitergespräche wieder reinspielen, in denen eben nicht nur über zu erwartende Leistungen und Leistungen gesprochen wird, sondern eben auch das Wohlbefinden der Beschäftigten thematisiert wird. Ja, und nicht zuletzt, und das kennen wahrscheinlich schon noch eher die meisten, sind Betriebssportprogramme, Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung schon eher verbreitet und bekannt. Und hier ist aus meiner Sicht immer zu wünschen, dass diese Programme tatsächlich den Bedarf decken müssen, also bedarfsgerecht gestaltet sein sollen und ganzheitlich aufgebaut sein sollen. Mhm. Also die Einzelmaßnahme im Sport reicht eben nicht aus.
Ja, Okay, jetzt wird für mich auch deutlicher, was du anfangs mit geteilter Verantwortung gemeint hast. Also, die Unternehmen geben den Rahmen und ermöglichen so gesundheitsbewusstes Verhalten. Und das Annehmen der Angebote und das Umsetzen sozusagen fordert dann die Selbstverantwortung eines jeden Beschäftigten.
Korrekt.
Was aber, wenn es den Beschäftigten schwerfällt, die eigenen Bedarfe zu erkennen oder einfach nur eine Orientierung oder Anregung brauchen?
In solchen Fällen greifen zum Beispiel die individuellen Gespräche mit den Personalverantwortlichen, Führungskräften oder der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt.
Ja, das ist ja schon eine super Überleitung für unsere letzte Folge, wo wir uns genau das nochmal anschauen wollen. Ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge besprochen haben. Also, Beschäftigte tragen auch Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und profitieren von geförderter Stresskompetenz. Zweitens, wir sprechen von mentaler und instrumenteller Stresskompetenz zur Vorbeugung von Stressempfinden und regenerativer Stresskompetenz zur Erholung nach Stresserleben in der Regel. Kompetenzen, die von Arbeitgebenden gut gefördert werden können.
Ja.
Ja.
Einverstanden.
Und zum Schluss, Unternehmen können und sollten die Rahmenbedingungen für gesundheitsförderliches Verhalten bieten. Beschäftigte sollten diese allerdings auch nutzen.
Das sehe ich so.
Dann hören wir uns in der nächsten und letzten Folge unserer Miniserie Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz. Vielen Dank, Susanne.
Danke dir, Lukas.
Tschüss.
Tschüss.